Meine Lieben, das Thema Heiliger Geist ist für uns Christen ganz wichtig. Das stellen wir immer wieder fest. Aber es geht dabei nicht um das einzige Thema des christlichen Glaubens. Und ich würde es mal behaupten, das ist überhaupt nicht das wichtigste Thema. Es gehört wesentlich dazu. Deshalb versuchen wir, nüchtern und klar darüber zu sprechen in den nächsten Bibelstunden. Mein erster Punkt wäre hier eine kleine Einleitung und Schilderung eines Problemfeldes, den wir heute zu beobachten haben, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, denn das macht zügellos, sondern, und jetzt kommt's, lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Wort wird uns in den nächsten Bibelstunden immer wieder begleiten. Denn in diesen Worten finden wir die Gnadenbotschaft des Evangeliums, nämlich, dass wir als Christen unsere tägliche Bedürftigkeit entdecken, nämlich die Bedürftigkeit, uns vom Gottesgeist immer wieder füllen zu lassen. Und dass wir einfach das als ganz normal empfinden, zu beten, ja, ich möchte mich vom Geist wieder erfüllen lassen, weil ich es brauche. Solche Erfahrungen des Segens Gottes für Menschen, die das brauchen, die das bedürfen, wenn wir das aus der Sicht Gottes betrachten, nämlich aus der Sicht der Gnade Gottes. Gott ist gnädig und er möchte, dass seine Gnade bei uns ankommt. Deshalb sind auch die Geistesgaben in der Bibel auch Gnadengaben genannt. Das sind Geschenke. Gnadengaben. Darum werden wir immer wieder Gott darum bitten, dass er seine Gnade bei uns in unserem Leben aufleuchten lässt. Am Montag, am Dienstag, genauso wie am Freitag, aber auch am Sonntag, an jedem Tag der Woche, an jedem Tag unseres Lebens. Aus dieser Perspektive reden wir über den Heiligen Geist und über seine Wirkungen. Er wirkt auf verschiedene Art und Weise. Und wir strecken uns danach, dass wir voll Heiligen Geistes werden, wie das gerade hier im Epheserbrief steht. Dass der Heilige Geist in jedem von uns, aber auch in unserer Gemeinde wirkt. Und darum sollen alle Christen bitten, denn das ist entscheidend, die Wirkung des Heiligen Geistes. Es geht nicht nur darum, dass es den Heiligen Geist gibt, sondern dass er wirkt. Es ist nämlich seine Aufgabe, in uns und durch uns zu wirken. Denn kein Mensch kann Gott und Christus erkennen, wenn es ihm nicht durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Das können wir uns merken. 1. Korinther 12, 3. Denn niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Kein Mensch kommt zum Glauben an Jesus Christus, wenn ihm das der Heilige Geist nicht eingibt. Deshalb diese Aufforderung oder Ermahnung des Apostels, lasst euch vom Geist erfüllen oder in einer anderen Übersetzung, werdet voll des Heiligen Geistes. Die Gläubigen, die Christen werden also aufgefordert, das zu tun. Und wenn wir als Christen es nicht tun, verfehlen wir die Fruchtbarkeit und die Freude, die solche Erfüllung schenken kann. Dann fehlt uns was als Christen. Dann ist unser Leben als Christen flach. Wir werden also in den nächsten Stunden mit der Darstellung dieses Erfülltwerden durch den Heiligen Geist uns zuerst nicht befassen. Also mit diesen Auswirkungen. Wie sehen die Auswirkungen aus? Sondern wir wollen erstmal grundsätzlich darüber sprechen, wer ist der Heilige Geist Und was macht ihn aus? Was sind seine Aufgaben? Erst dann kommen wir zu den Auswirkungen. Von mir aus unter anderem den Gnadengaben, die in der Bibel genannt werden. Also es wird zuerst nicht um Zungenreden gehen, nicht um Heilung, nicht um Prophetie, wie wir das zum Beispiel im 1. Korinther 12 lesen. Und das verwundert euch vielleicht. Viele oder einige sind von euch vielleicht gekommen, um das zu hören. Denn gerade das interessiert Menschen. Das interessiert viele Christen. Immer mehr Christen berichten davon, dass sie auf diese Weise, durch diese Gaben, durch die Offenbarungen, den Heiligen Geist erfahren haben. Ich sage, das ist schön und gut. In jedem Buch über den Heiligen Geist geht es sofort zu den spektakulären Gnadengaben. Und da wird von berichtet. Man fühlt sich regelrecht dazu gezwungen, gleich damit anzufangen. Und das überfordert viele. Wenn sie feststellen, ich habe das nicht. Ich habe nicht die Gabe Zungenrede. Ich habe nicht die Gabe der Heilung. Man fühlt sich irgendwie minderwertig. Aber die Leser erwarten das. Und viele Hörer erwarten das auch. Und ich finde es nicht richtig. Denn dadurch erklärt man nicht ausreichend, wer eigentlich der Heilige Geist ist und was sind hier seine Ziele. Wozu gibt es den Heiligen Geist unter uns? Eine kurze Frage. Das ist nicht das wichtigste, nicht das einzige Thema in der Bibel für uns Christen. Ja. Ja, natürlich. Also, aber das, ja, ich meine damit, dass man alles andere ausklammert und nur drüber redet. Dann ist es nicht richtig. Okay? Also, ein Aspekt, diesen Aspekt klammere ich erstmal aus und das tue ich aus zwei Gründen. Zum einen, dieser Aspekt, dass man sich nur auf diese Auswirkungen im Sinne der Gaben, der spektakulären Gaben konzentriert, bringt Christen in die Gefahr der Spaltung. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen so darüber reden, dass sowohl als auch hier gemeint ist, alle hier mit aufgenommen werden. Die Erfahrung der übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes kann Christen, und das tut es oft, in zwei Gruppen einteilen. Nämlich die, die den Heiligen Geist besitzen oder haben, als ob man ihn haben könnte, und die Besitzlosen, denen man unterstellt, sie haben nicht den Heiligen Geist. Also die sind nicht richtige Christen. Und das finde ich krass, diese ganze Diskussion, wenn man so extrem zusammenstellt, die haben es nicht. Und darüber freut sich natürlich einer, der Satan. Denn er versucht uns, damit wir entweder einander verachten oder miteinander streiten. Dass der eine sich über den anderen erhebt und sagt, ich habe die Gabe, du hast es nicht, dann fehlt dir was Wesentliches. Und der andere ist wiederum irgendwie geknickt. Und man muss dazu sagen, die Botschaft des Heiligen, die Botschaft der Gnade Gottes, das Evangelium, möchte die beiden Gruppen ansprechen. Das Evangelium will nicht spalten. Und das ist die biblische Wahrheit. Denn derjenige, der die Gaben des Heiligen Geistes erfahren hat, kann trotzdem noch lernen. Mehr noch, er muss noch lernen. Und wir müssen inzwischen alle wissen, dass kein Christ es auslernen wird. Wir lernen, solange wir hier leben. Also, jeder muss lernen, wie er weiter mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Zum Beispiel, wenn einer sündigt, wenn einer schwach wird, wenn einer merkt, wie groß sein Unvermögen ist und dass er eine geistliche Durchstrecke jetzt irgendwie erleben muss oder eine geistliche Leere. In solchen Zeiten helfen uns die Erinnerungen daran, dass wir einmal ganz toll begeistert waren, nicht unbedingt. Sie können helfen, müssen aber nicht. Manchmal solche wunderbaren Erlebnisse aus der Vergangenheit können den gläubigen Christen sogar deprimieren. In solchen Zeiten ist es umso mehr wichtig, dass wir uns eingestehen vor Gott, ich bin bedürftig. Ich bin gerade jetzt irgendwie desillusioniert. Ich habe keine Kraft. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich kann nicht so doll beten wie noch vor einem Monat vielleicht oder vor 3 Jahren, am Anfang meines Glaubens. Ich bin bedürftig. Wir müssen alle immer wieder aufs Neue lernen, zu erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir vor Gott immer wieder treten müssen und ihm bitten, dass er uns neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Andererseits gibt es diejenigen, die diese besonderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist nicht gemacht haben. Also diejenigen, die es gemacht haben, die kriegen schon ihre schwierigen Zeiten. Die kriegen auch ihre Durststrecken. Aber was ist mit denen, die diese besonderen Gaben nicht bekommen haben? Sie müssen sich deshalb auch nicht ausgeschlossen fühlen. Denn die Gnade Gottes ist wie ein Ozean, kann man so sagen, wie ein Meer. Und dieses Wasser des Ozeans kann jede Tiefe dort fühlen. Es bleibt keine Stelle irgendwo leer im Ozean. Gottes Gnade kann überall durchkommen. Und so kann uns Gott mit seiner Gnade in unserer geistlichen Armut fühlen. Und er kann uns erreichen, auch wenn wir vielleicht falsche Abbiegung genommen haben, wenn wir gesündigt haben. Er kann es wieder bewirken, durch den Heiligen Geist, dass wir zurückkommen. Dazu kommen wir in einer der nächsten Bibelstunden. Die wahre Gnade bedeutet unverdiente Gnade Gottes. Und die gilt für alle Christen, egal wie sie sich positionieren. Wir sollen uns deshalb immer wieder daran erinnern, dass diese Liebe, mit der uns Gott beschenkt, unverdient ist. Und deshalb brauchen wir sie. Und wir brauchen uns danach auszustrecken, uns einzugestehen. Also ganz Wichtiges, weil das so ist, besteht die einzige Bedingung, die einzige Qualifikation, die uns zum Empfangen dieser Gnade macht, nicht darin, dass wir diese oder jene Gabe besitzen. Nein, unsere Qualifikation zum Empfang der Gnade Gottes ist und der Gnadengaben, dass wir unsere geistliche Armut Gott eingestehen, dass wir es bekennen. Ich bin arm. Ich komme zu dir mit leeren Händen. Immer wieder, vielleicht mit leerem Kopf oder mit dem leeren Herzen. Und ich bitte dich, dass du es füllst. Die Gnade Gottes ermöglicht allen, also den beiden Gruppen, die ich genannt habe, und dazwischen gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das kann nur in Demut unter Kreuz Jesu geschehen. Also, wir wollen vermeiden, dass es Spaltungen gibt unter den Christen. Dass es solche und solche gibt, die sich einfach als besser gestellt fühlen oder als schlechter. Und noch das Zweite als große Vorbemerkung ist, die speziellen Charismen sind als Zugaben, als extra Geschenke, Gnadengaben zu verstehen. Es ist mir auch sonnenklar, dass der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther zwar von Zungenreden, vom Heilen, von Prophetie, von vielen Gaben des Heiligen Geistes spricht, sie anerkennt und ihnen ihren gebührenden Platz gibt. Aber diese Gaben, diese speziellen Charismen, sind eher Zugaben und nicht das Wesen eines geisterfüllten Lebens. Sie machen nicht, sage ich mal, eins zu eins das Leben eines Christen aus. In dem Sinne, du musst das alles haben, wenn du es nicht hast, bist du kein Christ. Eine Zugabe, ein Extra. Habt ihr schon mal ein Extra bekommen? Alle haben was gekriegt und hat man noch Extra. Zum Beispiel bei der Arbeit kriegt man eine Prämie. Das ist Extra. Ein Bonus, genau. So kann man es auch betrachten. Das ist ein Bonus. Ein Bonus. Und deshalb ist meine volle Absicht, vorläufig all das, was diese Zugabe ist, auszulassen. Ich gehe zunächst und vor allem auf das ein, was im Kern das Wesen des Wirken des Heiligen Geistes ist. Wie ich das verstehe. Damit will ich eine feste Grundlage schaffen, damit wir wissen, wo stehen wir eigentlich und dass wir uns nicht irgendwie blind bewegen. Das Wichtigste. Und ich sage es zum Schluss, ich bin auch der Lernende. Über den Heiligen Geist habe ich schon so viel gehört und so viel gelesen und an so vielen Gesprächen teilgenommen. Und ich lerne immer noch dazu. Und ich hoffe, dass ich so bleibe als Lernender. Denn die Fülle des Heiligen Geistes ist das, was wir alle erwarten und was wir, auch diese Zugaben, diese Bonusgeschenke in verschiedenem Maße bekommen. Es wird nie eine Situation geben in einer Gemeinde, wo alle genauso vom Gott mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt sind. Wir werden immer unterschiedlich bleiben. Okay, jetzt der zweite große Punkt. Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist fett gedruckt und das sollen wir uns merken. Der Heilige Geist, sagt uns die Bibel, ist eine Person. Und das glauben wir mit allen anderen Christen zusammen. Das gehört auch zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und der Heilige Geist wird überall in Katechismen, in Glaubensbekenntnissen als eine Person genannt. Das gehört auch zum Fundament der sogenannten Pneumatologie. Pneumatologie, das ist die Lehre über den Heiligen Geist. Pneuma bedeutet auf Griechisch Geist. Der Heilige Geist darf also nicht nur als irgendeine Energie oder in irgendeine Kraft, irgendeine Power oder Einflusssphäre betrachtet werden. Es ist eine Person, die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, der Trinität. Also, er ist eine Person genauso als Gott der Vater und als Gott der Sohn, Jesus Christus. Und es ist wichtig zu wissen, dass das Neue Testament durchweg von einem Er spricht, nicht von einem Es. Ihr kennt das, ja? Daddy, das. Ein Er. Und an einer Stelle des Neuen Testamentes verletzt sogar der Schreiber die Grundlagen der deutschen Grammatik und überhaupt auch der griechischen, vor allem, weil das in Griechisch geschrieben wurde. Er macht das, um sicherzustellen, dass der Heilige Geist als eine Person anzusehen ist. Ich meine damit Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Und dort lesen wir, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Eine andere Übersetzung. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das griechische Wort, das mit Geist übersetzt wird, heißt Pneuma. Ich habe schon vorher gesagt, Pneumatologie, die Lehre über den Heiligen Geist. Dieses griechische Wort Pneuma ist ein Neutrum, also ein S. Gut, deutsche Grammatik können wir dabei auch lernen. Und doch wird hier, im Gegensatz zu dem, was man grammatikalisch erwarten würde, der Personalpronomen er mit diesem Wort verbunden. Und das macht der Schreiber ganz bewusst. Warum? Er will zeigen, dass der Geist eine Person ist. Ein Er und nicht ein Es. Darum sollen wir uns gleich zu Beginn unseres Nachforschens in Ehrfurcht vor dieser erhabenen Person der Dreieinigkeit Gottes auch beugen. Denn diese Person, dem Heiligen Geist, wurde aufgetragen, alle Bestimmungen des Himmels für die Erde auszuführen, nachdem Jesus nicht mehr hier war. Er sprang sozusagen an seine Stelle. Wie das? Das wissen wir doch. Der Vater hat dem Sohn die Macht gegeben. Lesen wir in Matthäus 28, 18. Jesus sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Aber die eigentliche Ausführung dessen, was Jesus in seinem Werk erfüllt hat und dann gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, obliegt dem Heiligen Geist, den Jesus versprochen hat. Der Heilige Geist als der ausführende, ja, das ausführende Organ der Dreieinigkeit Gottes, könnte man so sagen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir dort mehr den Heiligen Geist wirken als die Apostel selbst. Es heißt die Apostelgeschichte. Man könnte es aber auch beschreiben, das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes, was er so alles durch die Christen getan hat. Die Bestimmungen des Himmels für die Erde, das hat der Heilige Geist aufgetragen bekommen, das auszuführen. Und die größte Bestimmung ist diese, die wurde schon kurz genannt. Jeder Mensch, der seine Sünden erkennt und bereut und zum Glauben an Jesus gekommen ist, wird von Neuem geboren und wird zu einer neuen Schöpfung. Das ist das Allerwichtigste, was passiert, was der Heilige Geist macht. Sein größtes Werk. Und dies kann nur unter dem besonderen Einfluss des Heiligen Geistes geschehen. Es kann nicht so sein, dass einer einfach so irgendwo da irgendwo an der Küste liegt und Würstchen knabbert und auf einmal fällt ihm einfach so ein, an Jesus Christus zu glauben. Der Heilige Geist bewirkt das. Er bewirkt unsere Neugeburt. Johannes 3,8 lesen wir: Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das Wort Pneuma kann man als Wind und auch als Geist übersetzen. Also der Geist wirkt, wie er möchte. Und so macht er das, dieser Geist mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Er tut dies, indem er persönlich in das Herz dessen einkehrt, der an Christus glaubt. Und indem er für immer dort auch bleibt. Da lesen wir von ihm Johannes 14,16: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Über den Beistand werden wir noch reden, aber dieses Wort für Beistand können wir Tröster, Helfer, Fürsprecher übersetzen. Also, Jesus sagte: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen Helfer, einen Fürsprecher, einen Tröster, der für immer bei euch bleiben soll. Wer an Jesus Christus glaubt, wenn durch das Wirken des Heiligen Geistes Jesus in das Herz eines Menschen einkehrt, er wird dort bleiben. Und das ist das eine, was ein Kind Gottes von allen anderen unterscheidet. Er hat nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den, der aus Gott kommt. 1. Korinther 2, Vers 12. Und das können wir nicht oft genug sagen, dass jeder Mensch, der durch den Glauben an Jesus Christus neu geboren wurde, den Heiligen Geist empfangen hat. Das müssen wir noch genauer beschreiben. Im Epheserbrief Kapitel 1, das könnt ihr aufschlagen jetzt, Epheserbrief Kapitel 1, wir werden da ein paar Mal darauf zurückkommen. Epheser 1. Da wird tatsächlich von der Gegenwart des Geistes in unseren Herzen gesprochen, dass sie das Siegel dafür sei, dass wir Christus gehören. Wir lesen in Epheser 1,13: In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was heißt das für uns? Das bedeutet, ohne dieses Siegel sind wir nicht sein. Gehört wir nicht ihm. Gehören wir nicht zu ihm. Davon lesen wir auch im Römer 8, 9. Aber ihr seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Also, der Geist wohnt in euch. Ihr gehört zu ihm. Der Epheserbrief zeigt uns auch, dass der Heilige Geist nicht nur ein Siegel ist, sondern im Vers 14, Epheser 1, 14, auch der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Unterpfand, was bedeutet Unterpfand? Pfand können wir, Plastikflaschen und so weiter? Anzahlung. Wie kann man es noch übersetzen? Ja, ein erster Anteil. Wenn man was kauft zum Beispiel, soll man eine Anzahlung machen. Erster Anteil. Gewisse Sicherheit, ganz genau, so ist es. Und also diese Einzahlung, der erste Teil, so ist der Heilige Geist in unserem Herzen. Er ist zum einen das Siegel dessen, was Christus gehört, und die Anzahlung dafür, was uns eines Tages in Gottes Herrlichkeit gehören wird. Und man muss sich schon vorstellen, wenn sogar schon diese Anzahlung schon eine unaussprechliche Freude bringt, wie groß wird die Freude sein, wenn wir eines Tages die Erfüllung dessen bekommen, in Gottes Herrlichkeit sind. Ein Siegel und eine Anzahlung. Ein Siegel sagt, dass diesen Brief hat der oder die geschrieben. Früher hatte man Siegel, heute hat man das nicht zu Hause mit Lack und so weiter. Aber die Behörden haben noch Siegel. Wir haben als Gemeinde auch einen Siegel, wir können was beglaubigen. Irgendein Dokument oder sowas. Oder dass man weiß, das ist ein amtliches Schreiben, offizielles Schreiben. Ein Siegel auf unserem Herzen. Wir gehören zu Christus. Und aus dieser Perspektive wollen wir auch die weiteren Erfahrungen der Erfüllung oder der Ermächtigung mit dem Heiligen Geist betrachten. Empfang des Heiligen Geistes. Aber die Grundlage ist, der Heilige Geist ist eine Person. Und der Heilige Geist hat schon am Anfang gewirkt, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und er ist ein Siegel und eine Anzahlung dessen, was uns noch erwartet. Die Bibelstellen, die sich auf den Empfang des Heiligen Geistes beziehen, können deshalb nur das erste Empfangen des Heiligen Geistes bei unserer Neugeburt meinen. So wie in Galater 3, 2. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Die Frage. Indem ihr die Forderung des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Weil ihr indem ihr die Botschaft des Evangeliums, des Glaubens gehört und angenommen habt. Das ist es. Das ist das erste Empfangen des Heiligen Geistes. Bei der Neugeburt. Da geschieht das. Was heißt es aber, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Das bedeutet einfach, mit einem erfüllt zu werden, der schon da ist. Denn das, was geschrieben wurde im Epheserbrief, was wir im Kapitel 4, 5 gelesen haben, nämlich Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen, das wurde geschrieben an diejenigen, die schon Christen waren. Damit ist nicht die Ersterfüllung bei der Neugeburt gemeint, sondern damit sind die weiteren Erfüllungen beschrieben, die wir als Christen offensichtlich brauchen. Ich versuche das mit einem Bild zu erklären. Der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der am Anfang in dem Glaubenden ist und im selben Geist, die Christen weitererfüllt. Nehmen wir einen Schwarm. Früher gab es in der Schule sowas, ja? Gibt es immer noch? Also, was tat man mit dem Schwarm? Hat man die Tafel abgewischt. Aber nehmen wir den Schwarm jetzt abgesehen von der Tafel. Es gibt auch Schwarm, wenn wir baden. Das ist auch was ganz Feines. Und drücken wir das in der Hand und stecken die Hand ins Wasser. Was passiert? Gar nichts. Ja, wenn er groß ist und noch an der Seite aus, dann ein bisschen Wasser kommt schon rein, oder? Genau, aber wenn wir es loslassen, dann saugt sich dieser Schwamm voll. Ist richtig, richtig voll. Also, wenn ich die Hand öffne, ist er voll Wasser, dieser Schwamm. Alle Poren werden gefüllt. Die werden jetzt freigegeben. Der Schwamm ist ganz gefüllt. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir Jesus Christus als den Retter und Heiland kennenlernen und neugeboren werden, dann kommen wir in den Bereich, in dem der Heilige Geist wirkt. Bitte? Wir müssen ihn aber wirken lassen. Wir müssen es loslassen. Also nicht wie der Affe, der in der Falle die Hand einfach nur geschlossen hält. Loslassen. Erst dann wird es erfüllt. Da kommen wir zu dem Bild vom Anfang an. Unsere Bedürftigkeit, dass wir zu Gott immer wieder kommen, wie halb oder ganz ausgetrocknete, halb ausgetrocknete Schwämme, und wir brauchen immer wieder neu erfüllt werden. Damit wir triefen mit dem Heiligen Geist, mit dem allem, was er uns gibt. Und das bleibt nicht nur für uns, sondern das tropft. Und dann kriegen auch was davon diejenigen, die um uns herum sind. Der Heilige Geist kehrt bei uns ein, füllt uns mit dem, was er uns geben möchte. Und genau das macht der Apostel Paulus, wenn er in Römer 8, 9 schreibt: Ihr aber seid nicht vom Fleisch, in Klammer, eurer selbstsüchtigen Natur ausgeliefert, Klammer zu, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Je mehr wir loslassen, umso mehr werden wir erfüllt. Und umso mehr kommt die göttliche Natur in uns hinein. Und umso weniger die selbstsüchtige Natur sich entfalten kann. Das ist das Geheimnis des neuen Menschen. Immer wieder loslassen, sich von Gottes Geist füllen zu lassen. Wir sind in dem Geist und der Geist ist in uns. Und dieser Heilige Geist hat uns vielleicht noch nicht ganz voll im Besitz. Und ich behaupte es mal so durchgehend wird uns der Heilige Geist als Christen nie voll im Besitz haben. Wir werden immer wieder bei uns feststellen, dass wir eine Trockenheit erleben, dass wir bedürftig sind und dass da noch was passt, sage ich mal so, ja? Dass wir noch was brauchen. Also, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, als die bedürftig sind. Deshalb erwartet er von uns, dass wir ihm unser ganzes Sein öffnen, dass wir uns ergeben. Wir singen das in vielen Liedern. Komm, ergebt euch wieder. Wir ergeben uns Gott wieder, damit er uns füllt. Und wir vertrauen uns an seine Herrschaft. Und wenn wir das tun, dann werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die vielen Gebete und Lieder und viele Bibelstellen, die sagen, dass wir Gott immer wieder neu hingeben, ausliefern, meinen das auch. Wir sind dann nicht nur im Geiste, sondern der Geist ist in der ganzen Fülle in uns. Haben wir wieder diesen Schwarm. Gott will uns immer wieder neu fühlen.
Kann es auch nur füllen, wenn er auch das zulässt, dass das alle rausschmeißt. Wenn er an all das festhalten.
Ja, genau. Egal was das ist. Ja. Ob das eine Sünde ist, was Intellektuelles, irgendeine Denke oder was auch immer, wenn wir daran festhalten, nicht loslassen, dann wird es nicht passieren. Dieses Loslassen. Und auch sehr intelligente Menschen, da hat man von vielen Denker, Wissenschaftler gehört, in dem Moment, wo sie festgestellt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß, das kommt zwar von keinem Heiligen, dieses Zitat, in diesem Moment haben sie was entdeckt, nämlich, dass sie begrenzt sind. Wir sind alle begrenzt als Menschen und deshalb auf Gottes Hilfe angewiesen. Und da kann ein Mensch vielleicht, der wirklich an seine Grenzen kommt und entdeckt, ich bin bedürftig, da kommt vielleicht für ihn dieser Moment, wo der Heilige Geist ihn zum Glauben sozusagen lotzt, seine Sünde überführt und zum Glauben begleitet. Und dieses Thema werden wir noch ausführlicher behandeln. Wir wollen heute erstmal innehalten und still werden und diese wunderbare Tatsache erstmal, dass der Heilige Geist in uns Einkehr gehalten hat, uns auf der Seele zergehen lassen. Der Heilige Geist kam zu uns in dem Moment, in dem wir angefangen haben an Jesus zu glauben. Bei unserer Umkehr oder Buße, bei der Neugeburt. Er ist da. Er tat es, weil wir es zugelassen haben, weil wir uns auch von ihm überführen und leiten lassen haben. Wir haben Jesus Christus als den Herr und Retter angenommen. Und dafür können wir nicht oft genug ihn loben und ihm dafür danken, dass er auch in diesem Moment unsere ganze Persönlichkeit, unseren Körper und Geist zu einem Tempel gemacht hat, zum Tempel des Heiligen Geistes. Eine kleine Vorschau. Nächstes Mal werden wir anfangen, über die Aufgaben und Werke des Heiligen Geistes auf dieser Erde zu sprechen und über sein Hauptziel bzw. seine Hauptaufgabe, nämlich die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist ist, Christus zu verherrlichen. Das Thema wird lauten, der Heilige Geist als der Fürsprecher von Jesus Christus. Hört sich unbekannt an. Aber das wird bekannter, wenn wir darüber was davon gehört haben. Habt ihr Fragen, die ich aufnehmen kann? Für nächstes Mal und überhaupt für die nächste Male? Werdet voll des Heiligen Geistes. Nicht ein bisschen und. Ja. Genau. Dazu kommen wir noch. Genau, das ist sehr interessant. Das ist auch grammatikalische, sehr interessante Form. Dazu kommen wir nächstes Mal.